so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Eigentlich bin ich es leid, über Corona zu reden, aber es ist immer noch ein pandemischer Zustand, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und Thüringen ist wieder mal Spitze. Kann man das auf Bundesland runterbrechen? Kann man die Schuldfrage stellen? Ich weiß es nicht. Ich frage Sergei Lochthofen. Hallo und schönen guten Tag.
Ja, ich wünsche Ihnen natürlich auch eine schöne Woche und unseren Zuhörern. Ja, das ärgert einen natürlich schon, dass Thüringen schon wieder in den Schlagzeilen da vorne dranhängt. Und es ist ein schwacher Trost, dass die Sachsen auch versuchen, nur mit uns zu halten. Das heißt, die beiden Bundesländer, in denen die Inzidenz am höchsten ist, Sachsen und Thüringen, sind in Thüringen auf Platz 1. Das zeigt uns erstmal, dass es höchstwahrscheinlich nicht an der politischen Farbenlehre liegt. Also Sachsen wird von der CDU regiert und die SPD assistiert ihr. Und hier sind es, ja, ich weiß gar nicht, ob jemand richtig regiert noch in Thüringen. Der ganze Zustand ist ja nicht ganz klar. Wir haben ja eine heiße Diskussion, ob der Bildungsminister und die Schulen im Wesentlichen dazu beitragen und schuld sind, dass das so läuft. Die Tests, die er verweigert hat am Anfang, die intensiven. Sicher ist das ein Grund, warum Thüringen auf Platz 1 steht. Und es ist eine Fehlentscheidung und darüber wird auch nicht ausreichend innerhalb der Koalition, die ja noch irgendwo am Rande des Geschehens existiert, diskutiert. Man hackt so ein bisschen und keilt auf jeden los, aber das bringt uns ja nicht weiter an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt eine Unentschlossenheit in Thüringen. Schauen Sie bei der G2-Regelung, man kann das ganz klar verkünden. Die Italiener, die machen es den Deutschen vor, wie man es macht, und ziehen das dann auch durch. Der Draghi macht eine ordentliche Politik. Hätte niemand so erwartet, dass dieses Land deutlich besser beim Impfen ist und deutlich besser in der Auseinandersetzung darum, ob man irgendwelchen Quirulanten und Corona-Leugnern oder Lügnern oder wie man sie nennen will, mehr glaubt oder weniger glaubt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist ja sehr vernünftig, selbst in Thüringen auch und in Sachsen. Und insofern glaube ich, müsste man langsam einen Ruck durch dieses kleine Bundesland gehen. Man kann ja das nicht einfach so hinnehmen, dass man immer wieder der Letzte und der Schlechteste und was auch immer an dieser Stelle ist. Und ich glaube, diejenigen, die da die Verantwortung tragen, die im Augenblick abgetaucht sind, man sieht den einen wie den anderen nicht, die müssten mal langsam wieder an die Front. Es gibt viel zu tun an dieser Stelle. Und Thüringen könnte mit anderen Dingen vielleicht heroisieren. Zum Beispiel mit der besten Impfquote in Deutschland, von wovon wir ja auch sehr weit entfernt sind.
Mhm. Sie sagen an der Front, das klingt nach Kriegs, das ist Kriegsvokabular.
Ja, sterben ja Leute, es ist ja nicht zu leugnen. Dazu kommt noch natürlich, dass wir auch innerhalb des von Thüringen, sagen wir, sehr merkwürdige Entwicklungen haben. Wir haben in Hildburghausen, wir haben in den anderen Kreisen da unten eine sehr hohe Inzidenz und in Sonnenberg fast gar nichts. Das erscheint mir sehr fragwürdig, dass da die Behörden tatsächlich zählen oder vielleicht auch alle im Urlaub sind oder vielleicht von Corona betroffen. Zweitens, was mich die ganze Zeit ärgert, es gibt keine Transparenz. Die Kommunikation ist auch nach fast 2 Jahren Corona sehr, sehr schlecht in diesem Bundesland. Also es wird nicht nach außen hin vermittelt, wo sind denn die Brandherde? Das heißt immer diffuse Lage, aber jeder weiß, dass es zum Teil Partys sind, zum Teil Fußballspiele, zum Teil Familientreffen sind, wo dann ganze Kreise dann runtergezogen werden, in eine schwere Situation gebracht werden. Das Ganze muss doch besser kommuniziert werden, damit die Menschen ungefähr wissen, wo es denn geschieht, wovon sie sich fernhalten sollen. Wenn sie durch Erfurt jetzt am Wochenende bei dem schönen Wetter gelaufen sind, da haben sie ja gedacht, es gibt gar keine Corona. Das heißt, wenn die Menschen kein Gefühl dafür bekommen, an welcher Stelle ist es gefährlich und wovon muss man sich sozusagen fernhalten, dann hat man ja auch keine Chance davor zu gehen. Also dieser ganze Komplex ist im Augenblick wie eingeschlafen.
Mhm. Es fühlt sich wie Normalität an. Ich war auch am Wochenende in einem Restaurant und da kam ich rein, wollte meinen Kram schon zücken und Luca-App und Impfpass und so. Sind Sie geimpft? Ja. Und das war's. War die einzige Frage. Keine Kontaktaufnahme, nichts. Nur ja. Ich habe einfach ja gesagt.
Ja, ja.
Und hab aber dann
es geht ja dann weiter. Sie haben ja vielleicht irgendwo ihren digitalen Impfpass ja im Handy hängen. Sie holen das raus, da schaut irgendein Mitarbeiter mit bloßem Auge drauf und sagt, ja, okay. Hm. Das heißt, wir hören ja jetzt von 20 Fällen oder 30 Fällen von Fälschungen dieser Dinge, abgesehen davon, dass das auch strafrechtlich ja scheinbar sehr lax gehandhabt wird, als ob das sozusagen Falschparken wäre, wenn man die Urkunden fälscht. Das ist ja sonst in Deutschland doch ein Sakrileg. Aber in diesem Fall scheint das alles nicht notwendig zu sein. Ich glaube aber, die Landesregierung, die Landespolitik, und da gehörte die Opposition mit dazu, die machen das vor, indem sie, sag ich mal, überhaupt keinerlei Konsequenz und keine, also Klarheit auch vermissen lassen. Also es geht doch nicht, dass man mal, der eine macht G2, der andere macht G3, der andere macht G4, 5, 6, 7, 8. Das ist doch alles Unsinn. Da muss eine klare Botschaft da sein und keine Wischwaschgeschichte. Und damit, glaube ich, ist Thüringen schon ziemlich weit spitze, dass man im Augenblick alles zulässt. Und das führt natürlich dazu, dass natürlich jeder macht, was er will. Und die Aggressivität übrigens derer, die, ich habe es im privaten Bereich erlebt, derer, die nicht geimpft sind, die steigt deutlich. Also die sind schon, die müssen unter Druck gesetzt werden, weil viele, viele aus Dummheit einfach auch sich nicht impfen lassen.
Mhm. Wo ist eigentlich Björn Höcke? Der Meuthen tritt ab und Höcke, also ich habe ihn nirgendwo triumphieren sehen. Kriegt er keine Plattform mehr oder hat er sich zurückgehalten?
Man hört kein triumphales Geheule. Mhm. Der alten Flügelleute. Ja, es ist im Augenblick sehr, sehr leise. Es heißt, der Mann sei sehr krank seit gewisser Zeit. Da man nichts davon erfährt, muss man ja vermuten, dass Corona doch mal da an der Tür angeklopft hat. Was ich gehört habe, ist, es sei eine Lungenentzündung. Nun, ein Mann in dem Alter, in dieser Verfasstheit, mit dieser Energie, wie wir es wissen. Also ich glaube schon, dass hier offensichtlich etwas sehr Peinliches passiert ist. Und natürlich ist normalerweise die Krankheit eines Politikers auch Privatsache. Aber wenn das in diesen sehr politischen Krankheitszeiten passiert, dann ist das schon interessant, ob einer der glühenden Corona-Leugner in Thüringen vielleicht doch selbst auch Schwierigkeiten damit hat, wäre zumindest spannend. Also insofern sage ich mal, Meuthen tritt ab tatsächlich, er wirft das Handtuch, weil offensichtlich der Flügel sich durchgesetzt, das heißt die Gesamtpartei sich rechtsradikalisiert hat. Das ist offensichtlich der Fall. Die Wahlen an der Spitze belegen das ja auch. Das Verhalten insgesamt belegt das ja auch. Und selbst wenn die insgesamt in Deutschland verloren haben, haben sie ja natürlich ihre Hochburgen. Und insofern sage ich jetzt mal, für Thüringen gibt es da keine Entwarnung, sondern im Gegenteil. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass diese rechtsradikale Partei weiter abrutscht ins Extreme.
Die Ampel kommt, das ist sicher, und zumindest vermitteln das die Bilder und die Töne und die Aussagen. Da gibt's, also Scheitern ist keine Option, aber manchmal taucht in mir doch ein leichter Zweifel auf, dass doch nochmal eine Bombe platzt, und zwar so eine ganz kleine, unerwartete.
Ich habe mal in den 70er, 80er Jahren in Erfurt zur Untermiete in einem Haus gewohnt, in dem auch eine ältere Dame über 80 Jahre lebte. Die war Ärztin und hat den ganzen Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Die hat so noch ein bisschen Nazi-Propaganda auf der Zunge gehabt, nicht weil sie Anhängerin war, nur die Zeit sie geprägt hat. Und die sagte immer, der Krieg ist erst verloren, wenn er verloren ist. Also glaube ich auch im Positiven, diese Ampel steht erst, wenn sozusagen die Tinte unter den Verträgen trocken ist. Ich bin da immer noch skeptisch, weil ich natürlich mit Interesse die Verwandlung eines Herrn Lindner sehe, der ja vor 4 Jahren gesagt hat, also mit der CDU und mit Frau Merkel auf keinen Fall, und das geht für die FDP gar nicht, der natürlich viel Prügel diesbezüglich bezogen hat, fast von der Bildfläche verschwunden war. Wir denken nur mal an seine Taktieren in der Thüringen-Krise mit seinem Parteifreund an der Spitze. Und der kommt jetzt wieder und sagt, also mit Rot-Grün ist viel schöner als mit der CDU. Das ist immer noch, jetzt sagen wir, neben diesen allgemeinen nebulösen Erklärungen, die man die Tage präsentiert hat, ist mir das immer noch schleierhaft, wie der das im Konkreten machen will. Das heißt also, ich bin bis zuletzt noch skeptisch, dass tatsächlich diese Ampel so sicher ist, wie es vielleicht nach außen hin vermutet wird. Bemerkenswert ist, dass die Leute durchgehalten haben, dass nicht viel rausgesickert ist. Das finde ich für die Politik und für die sozusagen Maßstäbe in der Politik und für die Hygiene sehr gut. Nicht, als Journalist bin ich immer interessiert an einer Lücke und an einer Erstberichterstattung. Aber trotzdem finde ich auch, Chapeau, wenn es die anderen anders machen und besser durchhalten, habe ich auch sozusagen die Größe, trotz meines beruflichen sozusagen Interesses zu sagen, das habt ihr ordentlich gemacht. Wir schauen uns das an, wie das in der nächsten Runde ist, denn dann werden Fachkollegen dazukommen, der Kreislehrer, die ihr Handy liegen lassen müssen und nicht jemanden munitionieren und nicht durchstechen, der wird viel größer. Auch ehrgeizigere Leute, die nach vorne wollen, dann spielen die natürlich über Bande auch mit Boulevardzeitungen, mit anderen mit. Also insofern, das ganze Prozedere wird schwerer, aber im Kern frage ich mich nach wie vor, wie will man das finanzieren? Man braucht 50 Milliarden jährlich zusätzlich für die Investitionen, für die Programme, für den Klimaschutz, für die Digitalisierung, für sozusagen das Ankurbeln der Wirtschaft, ohne Steuern zu erhöhen, ohne Schulden zu machen. Also da sind irgendwelche Taschenspielertricks, die uns noch ins Haus stehen. Und da müssen wir mal genau hinschauen, ob das wirklich so funktioniert, dass die Grünen und die FDP unbedingt regieren wollen und Scholz unbedingt Kanzler werden will. Das sind natürlich starke, treibende sozusagen Momente in dieser Sache. Ob das im Detail am Ende tatsächlich so funktioniert, wie man es bis jetzt nach außen hin vermittelt hat. Ich bleibe skeptisch und Sie wissen ja, ich bin in solchen Situationen jemand, der gerne das Wasser ein bisschen trüb macht. Ich halte nach wie vor eine große Koalition unter Führung der SPD nicht ausgeschlossen in dem Augenblick, wenn plötzlich sie sich so verhaken. Das heißt, es geht gar nicht mehr.
Dass es auf dieser Welt noch Hunger gibt, dass Menschen Hunger leiden, ist eines der zynischsten und beschämendsten Dinge. Unglaublich. Andererseits gucke ich dann in unsere Biotonne und dann sehe ich, dass ganze Lebensmittel weggeschmissen werden. Ist natürlich ein strukturelles Problem. Ist eine Frage, wie Reichtum verteilt wird. Aber dennoch ist es beschämend, oder? Dass es sowas wie einen Welthungerreport überhaupt geben muss?
Der diese Woche kam und der uns wieder sagt, dass jeder Zehnte in dieser Welt, vor allem die Kinder, an Hunger leiden. Ja, das ist für unsere Generation ein deutliches Zeichen, wie stark wir versagen an dieser Stelle. Sie und ich vielleicht nicht ganz so. Wir sind eher bereit zu sagen, da muss was geschehen. Und wir sind auch eher bereit zu sagen, meine Herrschaften, nur 10% der Rüstungsausgaben würden reichen, das Ganze zu beseitigen. Wir wissen ja auch, die Lage wird ja nicht besser. Das heißt, wir haben die guten 90er und die Jahre nach 2000 eigentlich verstreichen lassen, nur mit Appellen, nur mit Allgemeinverkündungen. Die Lage wird schlimmer, einfach durch die Kriege und wird vor allem schlimmer durch den Klimawandel. Es werden ja ganze Länder und Gesellschaften unter Druck geraten und die Ärmsten in erster Linie. Und wir wissen heute, dass wir auch ohne genmanipulierten Lebensmittel in der Lage sind, weltweit die Menschen zu ernähren. Das heißt, wir sind in der Lage, das zu tun, wenn wir es nur wollten. Und ich glaube, der Umstand, das interessant ist für mich ja in den ganzen Koalitionsgesprächen, ist ja, sind die 2% für die Rüstungsausgaben, die Steigerung, die man der NATO und den Amerikanern zugesagt hat, auch gar nicht erwähnt. Wie man das machen will als Grüne und SPD ist mir nicht ganz klar. Aber es gibt eben leider in dieser Welt keine 2% Auflage zu sagen, wir tun was für den, gegen den Hunger. Das ist etwas, was beschämend ist. Und das ist, wird an unserer Generation hängen bleiben, dass wir da an dieser Stelle versagt haben, dass wir zugelassen haben, dass so viele Menschen in Kriege verwickelt werden, dass so viele Menschen von Dürren betroffen werden und dass wir ihnen nicht geholfen haben. Das ist eine blamable. Wir könnten ja, das würde unseren Wohlstand, unseren persönlichen ja in keinster Weise treffen. Man müsste es nur einfach wollen und organisieren, einen Teil der Rüstungsausgaben umzulenken, in vernünftige Dinge zu konvertieren. Aber dazu ist man nicht bereit. Man hat sich auf ein neues Rüstungswettlauf eingelassen. Die Chinesen sind feste dabei, die geben enorm viel für Rüstung aus. Die Russen machen mit, obwohl sie es auch nicht leisten können. Und letztlich die Amerikaner treiben das Ganze mit voran und wir infolgedessen traben da mit. Also es ist blamabel. Ich glaube, das ist eine gute Aufgabe für Europa, das mal anders zu machen.
Das heißt, Frieden ist nur der kurze Zeitpunkt oder die kurze Zeit zwischen zwei Kriegen. Ist dann so,
ja,
oder?
Das ist dummerweise die Logik nach wie vor. Wir hatten ja die Hoffnung in den 90er Jahren mit Gorbatschow, mit Mandela. Letztlich auch die Amerikaner waren da, sag ich mal, unter Clinton damals etwas einsichtiger. Wir hätten die Chance gehabt, damals die Dinge grundsätzlich neu zu stellen. Man hat wieder zugelassen, dass eine Rivalität hochkam. Man hat wieder zugelassen, dass der eine versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen. Die Folge dessen waren die Putins und Xi Jinpings und die Trumps, die dann am Ende immer mehr Öl in das Feuer gossen und wir auf diese Art und Weise sinnlos Milliarden verpulvern, wo wir doch andere Dinge zu tun hätten.
Ach Mensch, und auf meiner Liste stehen jetzt keine positiven Dinge mehr. Brexit-Streit, der Anschlag in Norwegen, die Gaspreise,
meine,
was denn?
Ich würde mich ja freuen, wenn tatsächlich diese drei Parteien zusammenkommen und einen Impuls bei der ganzen Sache rausgebe und nicht am Ende ein ganz magerer Kompromiss auf der Ebene, weil natürlich die Grünen und die FDP in wesentlichen Dingen ja sehr weit auseinander liegen. Vielleicht gelingt uns das alles. Ich meine, die Welt schaut schon auf Deutschland im Augenblick. Diese Zwischenzeit ist nicht nur bedrohlich, sondern auch spannend. Und vielleicht gelingt uns das Ganze. Und dass der Scholz mit seiner eher ruhigen, introvertierten Art, sage ich mal, auch arbeiten kann, das weiß man ja auch irgendwo. Und insofern, sage ich mal, ist es auch das Zutrauen der Wähler gewesen, sagen, okay, mit Merkel sind wir gar nicht so schlecht gefahren, auch wenn da viel geredet wird heutzutage. Vielleicht gelingt es uns ja in diesen stürmischen Zeiten mit ruhiger Hand auch weiterhin die Dinge mitzugestalten. Und ich hoffe, dass Deutschland mit dieser Konstellation eine größere, auch im Sinne des Friedens stiftend, Rolle spielt. Ja, insofern, okay, wir schauen uns das an. Und da kommen dann viele Dinge auf uns zu, die noch, schauen Sie, die Energiepreise explodieren. Es gibt andere Dinge, es gibt den Hunger, es gibt wirklich auch die Kriege, die fehlen. Da haben wir viel zu tun, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus.
Herr Lochthofen, wollen wir wirklich noch über den Anschlag in Norwegen reden, über die Gaspreise, über den Brexit-Streit?
Naja, lässt sich mit einem Satz sagen. Ich glaube, dieser Reflex, dass das jemand große Terroranschläge sein müssen, ich halte davon nicht. Ich halte auch in Frankreich von diesen, einen größten Teil dieser Anschläge nichts davon. Das sind verkrachte Existenzen, die heute nach draußen sozusagen große Darstellung suchen und sagen wir, die bedienen sich dann, die schreien auch immer einmal, Allah ist groß oder irgendwas. Das ist alles Unsinn. Auch in Afrika diese Boko Haram und so, das sind einfach Banden, Banditen. Dass die ein bisschen Ideologie brauchen, ein bisschen Religion als Tarnung, das ist nichts Ungewöhnliches in dieser Welt. Nur wir reagieren darauf immer und bauen die viel dämonischer auf, als sie sind. Das ist eine zum Teil gestörte Leute, die verkrachte Existenzen sind und die dann auf diese Art und Weise versuchen, wenn es schon ihnen nicht gut geht und wenn sie schon das Ende für sich beschlossen haben, andere mitzureißen. Insofern glaube ich auch, da liegt die Gesellschaft mit ihrer Analyse oftmals falsch. Da müssen wir nicht ins absolute Detail, was der da auf seiner Internetseite irgendwie an spinnertem Zeug da veröffentlicht hat, nachgehen. Ich glaube, es sind einfach das, was es auch schon immer gab und in Größenordnung. Und wir dürfen nicht zulassen, dass einfach in Afrika marodierende Banditen ganze Schulklassen mit Mädchen kapern und dann nach Jahren vielleicht freilassen oder vielleicht auch nicht. Das müssen wir international gemeinsam bekämpfen, diese ganze Geschichte. Aber da glaube ich, ist Ideologie und Religion spielen da die letzte Rolle. Die sind nur Tarnung für ein ganz normales Banditengeschäft. Und bei den Amokläufern ist es sozusagen eine persönliche Situation. Und umso mehr wir darüber berichten, umso reizvoller ist es natürlich für kranke Leute.
Herr Lochthofen, haben wir noch was vergessen oder haben Sie noch Redebedarf?
Ansonsten würde ich Sie. Jede Menge, aber nächste Woche haben wir ja auch noch hoffentlich was zu besprechen und vielleicht gibt es ja ein paar Themen, die uns nicht ganz so ans Herz gehen.
In diesem Sinne eine wundervolle Woche. Genießen Sie die kalte, frische Zeit und bis nächsten Montag. Tschüss.
Morgen ist sogar noch Sonnenschein, also da haben wir wirklich vielleicht eine schöne Woche erwischt.
Danke, alles tschüss.
Dann bis nächste Woche. Tschüss.